Domradio. Menschen.
Singen, Schauspielern, Malen, das waren Dinge, die Biggi Wanninger als Kind schon gern gemacht hat. Da scheint es logisch, dass Biggi Wanninger, Präsidentin der Kultveranstaltung Stunksitzung, heute singt, schauspielert und malt. Dabei hat sie aber auch eine Banklehre, ein Wirtschaftsabitur und ein Lehrerinnenstudium abgeschlossen. Biggi Wanninger hat sich früh in politischen Songgruppen engagiert, nicht zuletzt, weil der Militärputsch 1973 in Chile sie aufgerüttelt hat. Ich bin richtig froh, Biggi Wanninger, dass Sie sich trotz Sessions-Rush-Hour Zeit genommen haben, zu uns ins Domradio zu kommen. Deswegen herzlich willkommen und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Biggi Wanninger heute zu Gast und am Anfang muss ich unser Gast selber vorstellen. Ich suche immer noch das weibliche Wort. Unsere Gästin klappt nicht, aber trotzdem. Also unser Gast, Biggi Wanninger, Alter?
Alter, im Mai werde ich 61.
Beruf?
Beruf ist, ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie ich Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin.
Ich nehme auch viele.
Bitte?
Ich nehme auch viele.
Ich glaube, dann sind es viele.
Fühlen Sie sowas wie eine Berufung in Ihren vielen Berufen?
Eine Berufung? Nicht unbedingt. Oder andersrum, wenn man Berufung mit Leidenschaft verbindet, dann würde ich sagen, tue ich eigentlich alles das, was ich tue, immer mit sehr viel Spaß und auch mit Leidenschaft, also auch mit einem Biss.
Von meiner Mutter habe ich?
Von meiner Mutter habe ich das große Herz. Die hat immer gesagt, wo 4 von satt werden, werden auch 6 von satt.
Mein Vater hat mir?
Mein Vater hat mir, glaube ich, den Spaß am Karneval mit auf den Weg gegeben.
Als ich mit 13 das erste Mal auf einer Karnevalsbühne stand, war das?
Das war bei der katholischen Jugend. Da war ich in der Jugendgruppe und da stand ich als, ich habe getanzt.
Ohne meine Kolleginnen bei der Sparkasse hätte es für mich und meinen selbstgenähten Hosenrock.
Oh, mein selbstgenähter Hosenrock. Den habe ich selbst genäht und bei der Sparkasse zu der Zeit durfte man eigentlich keine Röcke tragen, keine Hosen tragen,
genau,
als Frau. Und die Kollegin, die hat sich auf meine Seite gestellt.
Büroarbeit macht mir bis heute Spaß, weil?
Büroarbeit macht mir bis heute Spaß, weil ich da zumindest Dinge sortieren kann und ich Ahnung davon habe, was ich und wie es sortieren muss.
In meiner Polit-Song-Gruppe konnte ich?
Da konnte ich mit den anderen Freunden und Freundinnen aus der Gruppe, konnten wir uns gemeinsam äußern über Dinge, die uns in der Gesellschaft gestört haben.
Der 11. September 1973 war für mich?
Das war der Putsch in Chile, den habe ich im Radio gehört, als ich in meinem kleinen Dorf im Schwimmbad lag. Und das hat mich sehr berührt und ich glaube auch ein Stück weit meinen weiteren Lebensweg mitbestimmt.
Auf dem zweiten Bildungsweg Vollabitur zu machen bedeutet?
Das bedeutet, dass ich eine Berufsausbildung hatte schon vorher und das eigentlich toll ist, weil ich viele Dinge vorher schon gemacht habe, bevor ich dann das Abi hatte.
Okay. In der Schauspielschule habe ich gelernt.
Was habe ich denn da gelernt? Spaß zu haben.
Im Schulpraktikum habe ich begriffen, dass ich?
Dass ich eigentlich jemand bin, der nicht gerne unter Druck steht, wenn ich arbeite und auch nicht möchte, dass Menschen nicht freiwillig zu mir kommen. Ich brauche das, dass Menschen freiwillig zu mir kommen.
Als eine selbstständige Künstlerin ist nur erfolgreich, wenn?
Weiß ich nicht, was man dazu alles braucht.
Okay.
Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht.
Gewerkschaften bedeuten hier?
Gewerkschaft, ich bin eigentlich seitdem ich in der Ausbildung war in der Gewerkschaft.
Genau.
Und ich finde es einfach super, dass sich Menschen zusammentun im Arbeitsbereich, um zu sehen, wie sie ihre Rechte durchgesetzt bekommen.
Als ich das erste Mal die Stunksitzung in der Comedia sah, habe ich gedacht?
Da habe ich gedacht, das ist aber jetzt aber mal nicht so ganz meine Baustelle.
Nicht so ganz professionell, oder?
Ja, nicht so ganz so professionell, weil ich habe damals Theater gespielt an der Comedia und war für mich sehr überraschend, dass da so viele Menschen hingehen.
Wenn ich heute die Stunksitzung sehe, denke ich?
Wenn ich sie heute sehe, auch denke ich, wie toll, dass das so viele Menschen sind, mit denen man schon so lange zusammenarbeitet und sich letztendlich ein Stück weit Familie daraus gebildet hat.
Wer eine Karte für eine Stunksitzung ergattern möchte, sollte sich?
an den Vorverkaufsstellen hinstellen.
Okay, ich probiere es aus nächstes Jahr. Dann berichte ich. Meine liebste Nummer bisher in der Stunksitzung war?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hab viele Nummern, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich mochte sehr gern den Günther Ottemeier als Lasmarasma, als Inder, der mit den Schattenspielen gearbeitet hat. Also die mochte ich sehr.
Die am wenigsten Geliebte?
Die am wenigsten Geliebte? Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben so viele Nummern. Ich vergesse ja manchmal schon, was wir im letzten Jahr hatten.
Okay. Dass der WDR manchmal eine Nummer rausgeschnitten hat nach der Aufzeichnung vor der Ausstrahlung, finde ich.
Also das ist die Sache vom WDR. Also wir haben da wir können dann sagen, wir finden es blöd. Aber man muss auch sagen, dass viele Dinge nicht unbedingt der sogenannten Zensur zum Opfer gefallen sind, sondern der Zeit.
Mit Anne Rixmann Kabarett zu machen heißt?
Das war eine sehr schöne Zeit, wir haben ja leider aufgehört. Da waren wir fast zwei Stunden zusammen auf der Bühne und es hat große Freude gemacht.
Wenn ich Musik mache, kann ich?
Wenn ich Musik mache, das ist eigentlich ein Ausdruck meiner Seele ohne Rolle. Also ein sehr direkter Ausdruck von Emotionen.
Wenn ich male, kann ich?
Wenn ich male, da bin ich mit mir ganz alleine. Da ist niemand, der mir irgendwie sagt, ob das gut oder schlecht ist. Da bin ich mit mir selber so beschäftigt und in mir versunken. Da guckt auch keiner zu. Das ist auch ganz toll.
Unsere Straße ist im Sommer?
Unsere Straße ist im Sommer eine, da stehen die Türen offen. Da sind wir oft zusammen draußen. Und das ist eine wunderbare Straße, weil es sowas wie eine Wohngemeinschaft in der Straße ist.
O Ponkel, O Mante und Ninkelchen ist kein Buchtitel.
Nee, leider nicht, weil ich fände es sehr schön, weil ich selber habe keine Kinder und deswegen habe ich das große Glück, das ist mir ein Geschenk von einem befreundeten Ehepaar, die Tochter. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, adoptiert und da ist es entstanden. O Ponkel ist, weil Elara weiß nicht, wir wissen nicht genau, sind wir Onkel
Opa
oder
Onkel,
Opa oder Onkel. Mante. Oder Oma und Tante und ist sie Nichte oder Enkelchen, deswegen ist O Ponkel, O Mante und Ninkelchen.
Ich fand, das war ein Buchtitel.
Ich finde das auch. Ich habe nur noch niemanden gefunden, der mit mir eine Geschichte schreibt.
Dann schauen wir mal. Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, würde ich?
Das weiß ich nicht.
Ganz, ganz viel Stoff für diese 2 Stunden mit Biggie Wanninger im Domradio. Domradio, die Sendung Menschen mit Biggie Wanninger mitten in der Session. Ich habe eben bei der Begrüßung schon gesagt, das ist die Sessions-Raschauer Biggie Wanninger, aber Sie sagen, nee, das ist immer so, die ganze Session lang, ist immer gleich viel Arbeit.
Im Moment ist es halt Raschauer schon die ganze Zeit, weil wir so früh anfangen mussten, weil der Karneval so früh ist. Und da wir ja gerne auf eine bestimmte Anzahl von Sitzungen kommen, damit die Zuschauer und Zuschauerinnen kommen können und damit wir auch finanziell abgesichert sind. Mhm. Und unsere ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten wir so früh anfangen. Und deswegen ist dieses Jahr, ich glaube, wir haben montags immer frei gehabt, aber manchmal auch nur einen Dienstag. Und das ist schon sehr komprimiert. Mhm. Aber ich sage dann immer, bei mir sind das 2 Monate, wo ich dann ins E-Werk gehe mit einem anderen Rhythmus. Mhm. Und andere Menschen gehen wie viele Wochen das Jahr über jeden Tag 8 Stunden arbeiten. Also ich werde da nicht meckern.
Nicht wehleidig
Nein.
werden. Fast 50 Vorstellungen pro Session, das heißt fast 50.000 Besucher. Die Stunksitzung ist 32 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Kult und ein Phänomen. Und die Rheinländer, glaube ich, die werden die Stunksitzung kennen. Nun hören uns ja viele Leute zu, die nicht im Rheinland wohnen. Wenn Sie nach Hamburg oder nach Altötting kommen, müssen Sie dann erklären, was die Stunksitzung ist?
Da fahre ich ja gar nicht hin.
Also ja gut, aber wenn Sie sich in Deutschland bewegen, außerhalb des Rheinlandes, gibt es da eine Vorstellung, was Stunksitzung ist? Oder?
Ja, ich glaube ja, weil mittlerweile sehr viele Leute auch aus anderen Regionen kommen. Ich habe zuletzt noch mit einer Frau im Foyer gesprochen, die sagte, sie kommt aus der Nähe von Bremerhaven und sie setzt sich nachts noch in den Zug, um am nächsten Morgen als Lehrerin wieder in der Schule zu stehen.
Und also wie macht die das mit den 10 Minuten in der Schlange stehen, um die Karten zu kriegen?
Sie hat eine Freundin in St. Augustin.
Okay, da muss jemand
so
haben,
erzählt,
der sich in die Schlange stellt.
Und sie nimmt dann die Karten, die sie bekommt für den Tag. Ansonsten glaube ich, ist es schon ein Phänomen, dass vor 32 Jahren, 30 Jahren eine Gruppe von Sozialpädagogikstudenten, die haben ja versucht, im Sommer hatten die ein Projekt. Ich war da noch nicht bei. Die hatten ein Projekt, wo sie gesagt haben, wir wollen anders leben, wir wollen anders arbeiten und sind dann im Sommer mit alten Zirkuswagen durch die Lande gezogen und haben mit Kindern gearbeitet und haben da auch sich selbst bekocht und zusammen gewohnt und haben dann gesagt, boah, das ist toll, aber was machen wir im Winter? Mhm. Und da kam die Idee, ich glaube von Jürgen Becker war das sogar, da machen wir Karneval. Mhm. Ne? Und mit ihrer Art, so wie sie sich alles selbst beigebracht haben, haben sie dann eben auch Karneval gemacht. Und das war so anarchistisch, das war so wieder jegliche Regel. Mhm. Und ich glaube, das fanden sehr viele Menschen erst, obwohl so viele waren es am Anfang, aber es war jeweils so, dass direkt die ersten Vorstellungen komplett ausverkauft waren, weil ich glaube, alle darauf gewartet haben, dass mal was wirklich gegen den Strich, was der Karneval auch sein sollte oder gegen die Regeln, dass sie das gemacht haben und dass sich daraus dann die Größe entwickelt hat, hat, glaube ich, damit zu tun, dass, weil der Zuspruch der Leute so groß war.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, Sie haben das in der Comedia das erste Mal gesehen und irgendwie mit Ihren ausgebildeten Schauspieleraugen da drauf geguckt und gedacht, also dass da so viele Leute hingehen, kann ich jetzt nicht wirklich verstehen. Also Sie fanden das unprofessionell?
Ich habe mit Trash hatte ich zu der Zeit, und für mich war es ein bisschen Trash, das war auch Bockmeier Filmdosentheater, da habe ich immer gesessen, okay, ja, war nicht meine Baustelle zu der Zeit. Und es gab aber einen Film, den ich gesehen habe, auch bei der Stunksitzung, als sie in der Comedia gespielt haben. Das war Karneval in Herbert Miesstadt. Herbert Miesstadt war damals der Vorsitzende der DKP. Und es ging darum, wie wird Karneval in der DDR gefeiert. Okay. Und diesen Film, den fand ich bratzenkomisch, weil der war schwarz-weiß. Da ging ein Trecker durchs Dorf mit 10 Zuschauern, die sich immer wieder von Anfang ans Ende stellten. Ein Luftschlangenkombinat, wo Luftschlangen gerollt wurden. Den fand ich so lustig. Da dachte ich, okay, ist jetzt, also das fand ich bratzenkomisch.
Okay, dann sind Sie, auch das erzählen wir später in der Sendung, dann haben Sie, sind Sie mit eingestiegen. Ich würde noch ein bisschen bei der Stundensitzung heute bleiben, wenn ich so gucke. Also ich von 2016 kann ich ja nicht gucken, weil ich nicht in der Schlange gestanden habe. Aber 2015, 2014, ich kann mal bei YouTube, habe ich mir viele Sachen angeguckt und habe mich dabei gefragt, wer entscheidet eigentlich, welche Nummer aufgenommen wird? Ist das basisdemokratisch? Ist das ein Konsens? Stimmt man da ab oder wie geht das?
Also wir sind ja, wie gesagt, ein ziemlich großer Haufen. Wir sind 25 Gesellschafter, weil es ist unsere Firma. Wir sind unsere eigenen Chefs. Wir entscheiden, was auf die Bühne kommt, was gemacht wird. Und wir sind halt ein großes Kollektiv, so verstehen wir uns auch. Wir haben keinen Chef, wir haben Arbeitsbereiche, die aufgeteilt sind, aber wir haben keinen Chef, der entscheidet. Und wir treffen uns Anfang September, machen Brainstorming, haben 1000 Themen im Kopf. Die versuchen wir dann auszusortieren nach der Frage, was ist relevant, was macht uns Spaß, was, wo müssen wir was zu sagen, weil wir denken, das ist wichtig, dass man da ein Augenmerk drauf legt und kriegen wir es auch noch witzig umgesetzt. Das ist ja schon sehr wichtig. Und dann fangen wir an zu arbeiten in Arbeitsgruppen. Wir geben an Autoren ab. Wir haben einen Regisseur, mehrere Regisseure sogar, viele Mitarbeiter. Und dann wird das sukzessive, wird das Ganze eingedampft und irgendwann haben wir dann die 20 Nummern.
Gibt es Dinge, die Ihnen im Alltag begegnen, von denen Sie wissen, das schafft das Eindampfen, das kommt auf die Bühne? Und wenn ja, was ist das für ein Moment? Oder ist das ein Beispiel, von dem Sie wissen, da kommen wir nicht dran vorbei, das werden wir machen, egal ob wir es witzig verpackt kriegen oder nicht?
Die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
Also gibt es Dinge, denen, die Ihnen im Alltag begegnen, wo sich Leute in der Bahn unterhalten, im Café oder irgendwo, wo Sie wissen, das, worüber die da sprechen, das wird Thema in der Stundensitzung werden. Das macht diesen Prozess im Kollektiv, das macht den durch und das kommt auf die Bühne. Wo Sie im ersten Moment wissen, das kommt auf die Bühne.
Das weiß ich nicht. Also das ist mir so noch nicht begegnet. Also weil ich gucke ja das ganze Jahr über, was sind Themen, die haben auch eine längere Haltbarkeit, sage ich jetzt mal, weil wir können nicht immer sofort aktuell reagieren, aber es gibt auch andere Dinge, die begegnen einem dann einen Monat vorher oder einen Tag vorher. Das hängt immer vom Thema ab. Aber dass mir jetzt irgendwie auf der Straße, wo ich etwas höre und denke, boah, das ist ein super Stunk-Thema.
Das nicht.
Okay. Nee, also das habe ich zumindest nicht in Erinnerung.
Okay. Also so entscheiden Sie das in der Firma Stunksitzung. Wer entschieden hat, was Sie als 13-Jährige im Karneval auf der Bühne gesungen haben, das frage ich Sie aber nach den Nachrichten. Biggie Wanninger ist unsere Gästin heute in der Sendung Menschen im Domradio. Sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, sie ist Kabarettistin und sie ist Präsidentin der Stunksitzung. Das hat ganz viel mit Karneval zu tun. Biggie Wanninger, können Sie Karnevalsflüchtlinge verstehen?
Ja, die kann ich absolut. Ja, die kann ich verstehen, absolut. Weil ich selber feiere Karneval in Köln eigentlich immer in großen Gruppen und in Gruppen, die ich kenne. Und da gehe ich auch dahin, wo ich weiß, da bin ich gut aufgehoben. Da wird zwar auch getrunken, da wird auch geflirtet, aber es gibt nichts Übergriffiges. Es gibt nichts, wo man denkt, oh Gott, ist das ekelhaft.
Sie fühlen sich sicher.
Bitte?
Sie fühlen sich sicher.
Da fühle ich mich sicher. Mhm. Es gibt aber eben auch andere Orte, leider in Köln, wo man als Frau, also wo ich definitiv nicht hingehe. Was eigentlich ein No-Go ist, dass es No-Go-Areas gibt. Mhm. Deswegen kann ich Menschen verstehen, die sagen, ich kann das Elend, was man da zum Teil auch sieht, kann ich nicht ertragen, will ich nicht sehen. Da fahre ich lieber in Urlaub oder lieber in die Eifel. Also verstehen tue ich das. Mhm. Ich selber finde es toll, mal so 5 Tage zu haben, wo bestimmte Regeln außer Kraft gesetzt sind. Das heißt nicht, dass man, also ein Nein ist ein Nein, ganz klar, und auch andere Dinge. Aber so einfach sich mal ein bisschen verrückt zu sein, das finde ich, also ich mag das.
Sie haben das ja auch so gelernt. Ihre Eltern waren jedenfalls keine Karnevalsflüchtlinge.
Nein, und nee, die waren gar nicht. Nee. Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, wo auch Karneval gefeiert wurde. Da wurde auch Schützenfest gefeiert und da ging man auf die Fußballspiele, wo meine Mutter dann Reibekuchen gebacken hat. Ich war als kleines Kind, war ich schon als Cowboy. Wir haben selber Sachen genäht, Herzdame, ich weiß nicht was alles. Eine Mädchenklicke hatten wir. Wir sind immer unterwegs gewesen. Mein Papa war irgendwann noch mal Jungfrau im Dreigestirn. Und da durfte ich auf dem Wagen mitfahren. Also das gehörte irgendwie, ich bin damit groß geworden. Und habe da auch keine Berührungsängste gehabt.
Auf dem Wagen sind Sie gefahren und mit 13 auf der Karnevalsbühne gestanden. Da haben Sie getanzt.
Genau, weil auf unserem kleinen Dorf, wie gesagt, gab es ja nicht so viel, aber die katholische Kirche hat sehr viel gemacht. Es gab eine Jugenddisco, es gab eben auch diese Karnevalssitzungen von der katholischen Kirche. Und da man als Kind ja auch Gesellschaft braucht, da man ja auch gerne mit anderen Kindern, Jugendlichen was zusammen macht, war für mich klar, ich gehöre da in so eine Tanztruppe, weil ich mich eh gerne bewegt habe.
Also richtig klassische Funke Mariechen?
Nee, wir waren glaube ich 6 oder 7 junge Mädchen. Nee, es war kein Funke Mariechen, es war so eine Tanzgruppe.
Okay.
Und wir hatten glaube ich blau-weiß und irgendwie so weiße Röckchen und blau-weiß gestreifte Ringelsöckchen. In diese Richtung ging das.
Okay.
Und ich glaube, es war der Radetzky-Marsch, auf dem wir getanzt haben. Hm?
Bei diesen vielen Sachen, Sie haben auch im Chor gesungen, Sie haben Tischtennis gespielt. Mhm. Und das war so im Pulk mit den Kindern, das kann ich mir gut vorstellen. Aber dann waren Sie auch ein vielseitiges Kind, oder? Vom Tanzen bis zum Tischtennis.
Ein vielseitiges Kind. Sagen wir mal so, in unserem Haushalt, in unserer Familie gab es nicht genug finanzielle Mittel, als dass ich hätte Ballettunterricht nehmen können oder ein Instrument hätte lernen können. Aber ich wollte das immer. Ich war immer meine damalige, mit der ich Kontakt hatte, irgendwann später nochmal, meine damalige Grundschullehrerin, die sagte zu mir, immer wenn irgendwie ein Gedicht oder irgendwas vorzutragen war, war ich die Erste, die aufgezeigt hat. Das heißt, ich hatte immer Spaß an diesen Dingen. Ich konnte es aber nicht unbedingt komplett ausleben. Das habe ich aber dann später durch meine Studien habe ich das nachgeholt, ne? Gesangsunterricht genommen oder Kunst- und Musikerziehung studiert, Schauspielschule besucht, was ich dann ganz toll fand. Aber als Kind, ich wollte das immer, ich habe es auch da, wo ich es machen konnte, habe ich es auch getan, aber keine fundierte Ausbildung bekommen als Kind.
Und viele Vorstellungen, was Sie hätten werden können, Sekretärin zum Beispiel oder auch Modezeichnerin, daraus ist eine Lehre bei der Stadtsparkasse geworden. Wie das passieren konnte, erzählen wir gleich. Modezeichnerin, das war mal eine Option für die kleine Biggie Wanninger als Mädchen, was sie sich als Beruf vorstellen konnte, die heute Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin ist und zu Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio. Biggie Wanninger nach der Schule kam aber eine Banklehre bei der Sparkasse und sie haben mal gesagt, das habe ich gern gemacht.
Ja, weil ich gerne mit Menschen zu tun hatte. Mir hat das Spaß gemacht. Am Schalter zu stehen, mit Leuten zu reden, denen helfen zu können. Das fand ich ganz schön. Dass die Banklehre wurde, hatte ja damit zu tun, dass ich, ich bin ja auf die Volksschule gegangen und in der letzten Klasse hatten wir dann Schreibmaschinenunterricht. Und da kam Herr Thuleweit, hieß der Mann. Mit einem ganzen Kofferraum voller Schreibmaschinen von Olympia. Monika, wow. Die habe ich heute noch, diese Schreibmaschine. Okay. Dann haben wir Schreibmaschine gelernt.
Weil A, S, der, D, F.
Ja, mit einem Pappkarton
damit man
über der, genau, über der Tastatur, damit man blind schreiben lernt. Genau. Und da dachte ich, boah, das ist doch toll, Sekretärin, das finde ich ja ganz super. Damit war meine Gedanke, Modezeichnerin zu werden, hatte sich dann in den Hintergrund geschoben. Außerdem wusste ich, Modezeichnerin oder Modedesignerin, man musste eine Lehre als Näherin machen. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Das war mir, ich wollte entwerfen. Ich wollte ja nicht das Handwerk. Und und deswegen glaube ich, bin ich, weil Herr Thuleweit mit diesem ganzen Kofferraum voller Schreibmaschinen kam, glaube ich, ging es dann eher in die Richtung Bankkauffrau. Ich habe dann aber erst noch die Handelsschule besucht. Und ich mochte das. Ich mochte es, mit Zahlen umzugehen, Buchführung, Buchhaltung. Irgendwie mochte ich das.
Ist ja auch für selbstständige Künstlerinnen sehr nützlich, wenn man
es
sich
ist
mit Zahlen
immer noch, ja, nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Schreibmaschine schreiben. Ja. Das ist für mich heute noch ein Geschenk, dass ich das kann. Ja. Und da habe ich auch während meines Studiums sehr viel nebenbei verdient, weil ich einfach Bürotätigkeiten konnte und vor allen Dingen super schnell bis heute Schreibmaschine schreiben kann.
Parallel oder anschließend haben Sie noch Wirtschaftsabitur gemacht und waren auch schon sehr früh in der Gewerkschaft und da in einer Gruppe, die Ihnen viel bedeutet hat. Sie haben sich mit politischen Songs und einer Polit-Song-Gruppe engagiert.
Ja, ich habe zu der Zeit habe ich meine Freundin, zu der ich heute auch wieder Kontakt habe, was ich ganz toll finde, habe ich kennengelernt und sie war in einer Polit-Song-Gruppe. Das war zu der Zeit der Friedensbewegung, des Nachdenkens darüber, wie ist eigentlich unser System, wie ungerecht, werden die Menschen ausgebeutet, wer verdient, wer macht Profite. Zu der Zeit haben wir dann dazu politische Songs gemacht.
Das war auch die Zeit, da haben wir im Fragebogen, haben wir das schon mal gestreift, eben Anfang der 70er, das war dann 1973 am 11. September, der andere 11. September, als in Chile das Militär gegen Salvador Allende geputscht hat. Und das hat Sie sehr bewegt, da haben Sie viel drüber nachgedacht, so viel, dass Sie Ihre berufliche Entscheidung nochmal anders ausgerichtet haben. Was verbinden Sie mit dem, dass Sie im Radio von diesem Putsch gehört haben?
Weil ich als eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit und Unverschämtheit fand, dass ein demokratisch gewähltes Parlament geputscht wurde. Als Jugendliche hat man doch auch, glaube ich, einen gesunden Menschenverstand für Ungerechtigkeit. Und das hat mich, meine Mutter auch, meine Eltern auch, das war wie so ein, wo man davor steht und denkt, das darf doch nicht wahr sein. Was erdreisten sich da andere Regierungen?
Das war aber in vielen Ländern und in Chile für 16 lange Jahre lang war. Sie haben dann wirklich nochmal darüber nachgedacht und haben nach dem Wirtschaftsabitur noch ein Vollabitur gemacht am Köln-Kolleg, sind dafür nach Köln gezogen, da waren Sie, glaube ich, 19.
Genau.
Und was daraus geworden ist, würde ich gerne in der zweiten Stunde erzählen. Vorher sage ich aber schon mal, dass Sie uns zur vollen Stunde einen Text mitgebracht haben, der, ich glaube, ein bisschen komisch ist.
Nach einer Weile bekomme ich, nachdem mein Wagen in der Werkstatt war, zwei Anrufe. Der erste kommt von dem Angestellten, der sich um mein Auto gekümmert hat. Er kündigt den weiteren Anruf eines Umfrageinstituts an, mit dem ich um eine Bewertung seiner, also des Angestellten, Leistung gebeten würde. Dann sagt er, wenn es Ihnen möglich wäre, mit hervorragend zu antworten, das wäre sehr nett. Es gibt auch sehr gut, gut und so weiter, aber das zählt nicht. Beim Chef ist hervorragend das Einzige. Darunter gibt es Ärger. Dann kommt der Anruf des Umfrageinstitutes. Ich denke, was tun? Hervorragend war es nicht. Eher sehr gut. Aber ist es das wert, dass der arme Mann Ärger hat? Möchte ich, dass er so unter Druck gerät? Aber soll ich lügen? Bloß weil der Mann mich mit seinem Anruf ja auch unter Druck gesetzt hat? Es ist doch gut, wenn eine Firma wissen will, ob ihre Kunden zufrieden sind. Wiederum andererseits, wenn der Mann sich schon so erniedrigt, dass er mich um eine gute Note anfleht, muss sein Leben hart sein. Was ist denn das für eine Firma? Was ist da los hinter den Kulissen? Herr Jemine, ich wollte doch nur mein Auto zurück. Aber so einfach sind die Dinge heute nicht mehr. Wir leben in einer Bewertungswelt. Überall sondert der Mensch im Internet seine Urteile ab. Vom einfachen Gefällt mir auf der Facebook-Seite eines fränkischen Kreistagsabgeordneten bis zu umfangreichen Rezensionen des Obstsalates auf dem Frühstücksbuffet des Sheraton Hotels in Offenbach. Schon die Buchung eines einfachen Hotelzimmers kann einen in Grübeleien stürzen. Da sind einerseits herrliche Elogen, andererseits finden sich auf derselben Seite über dieselbe Unterkunft wortgewaltige Schimpfkanonaden. Was mag da stimmen? Das waren jetzt Ausschnitte aus Die Rache der Petzen von Axel Hacke.
Zu Gast im Studio ist Biggi Wanninger heute, Sängerin, Schauspielerin, Kabarettistin, Präsidentin der Stunk-Sitzung. Und dann habe ich irgendwie gedacht, die bringt einen komischen Text mit. Aber sie hat, nur weil es ein Kolumnist ist, nämlich Axel Hacke, einen nachdenklichen Text mitgebracht. Trotzdem die Frage, Biggi Wanninger, warum dieser Text?
Warum dieser Text? Mhm. Es geht ja um die Frage Bewertungen, Öffentlichkeit, Facebook. Und da merke ich mittlerweile, mir geht es richtig auf den Sender.
Auf die Nerven?
Auf die Nerven. diese mittlerweile empfinde ich das schon als Parallelöffentlichkeit, ja. Was da in Facebook, im Internet alles stattfindet, in den sozialen Medien. Ich selber bin da gar nicht drin. Ich kriege das nur von anderen erzählt, was da oft los ist und wie da auch gelogen wird. Jetzt zuletzt wurde bekannt, dass ein Video, was angeblich vom Domvorplatz sein sollte, aber eins vom Tahrirplatz war. Und es haben sich 400.000 Menschen angesehen. Das heißt, da werden Dinge in die Welt gesetzt. Und ich glaube, von vielen Seiten, wo man sich selber manchmal fragen muss, was stimmt eigentlich noch? Und das, warum wird alles bewertet? Und zwar auch zum Teil sehr reflexartig. Also ohne nachzudenken, werden Dinge sofort in die Welt gesetzt. Und das finde ich im Moment zunehmend. Ich, mir hat das schon nie wirklich gefallen. Das nimmt leider zu. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir auch mit der Stunk-Sitzung keine Facebook-Seite haben. Wir haben irgendwann das Gästebuch auch abgeschafft. Wenn man uns schreiben will, kann man das an unsere Mailadresse tun. Aber wir haben kein Gästebuch, wo diskutiert wird, wo Beschimpfungen stattfinden können. Das wollen wir nicht.
Das mit dem Video vom Tahrirplatz, da habe ich gedacht, also man weiß nicht, wer das gemacht hat, aber möglicherweise kommt es aus den Kreisen, die sonst von Lügenpresse sprechen. Die also Öffentlichkeit nutzen, um eine wirkliche Lüge zu verbreiten.
Ja.
So, also das heißt, Ihnen ist das
ein Anliegen. Da ist leider nichts ausgeschlossen.
Ja, Ihnen ist das ein Anliegen, dass diese Bewertungskultur, darum ging es ja, um diesen moralischen Konflikt, sage ich, was wirklich war, dann bekommt der arme Mann Ärger oder schöne ich es, damit er keinen Ärger bekommt und lüge dann. Das ist ja mal die Ausgangsbasis, die Sie uns jetzt mitgebracht haben und das ist ja was man, wenn man was darstellt, wenn man PR macht, ganz oft hat. Man schönt die Dinge. Man stellt es etwas anders, man lässt Dinge weg. Also dass das da einfach, geht es Ihnen auch um die Frage, wo fängt die Lüge an? Oder geht es mehr um die Frage der Öffentlichkeit?
Geht es mehr um die Frage der Öffentlichkeit, weil ich selber habe ja auch einen Beruf gewählt, wo ich auch durchaus ständig bewertet werde. Aber das ist eine sehr direkte Bewertung. Also die geht nicht über Umwege, auf der Bühne zumindest. Wenn ich auf der Bühne stehe, bekomme ich ein direktes Feedback. Und dadurch, dass ich auch oftmals danach noch ins Foyer gehe oder mich unter das Publikum mische, was ich auch sehr schön finde, bekomme ich da ein sehr direktes Feedback. Alles andere, was ich nur lese, weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich das manchmal einsortieren kann.
Okay.
Und das finde ich die Schwierigkeit, mich zu orientieren, weil ich bekomme ja mittlerweile auch so viele Informationen. Bei meiner Mutter weiß ich, die bekommt definitiv zu viele, weil ihre Angst wird größer. Und da, glaube ich, muss man sich auch vor schützen, dass je mehr Information, je mehr Angst, das finde ich fatal. Und das andere ist, sich immer wieder zurückzurufen auf das, was einem selber wichtig ist, wie man selber die Dinge einschätzt und versucht zu überprüfen, wo kommen die Infos her, wer gibt sie mir und welche Interessen stehen dahinter.
Infos ist das eine, aber Bewertungen ist das andere. Sagen Sie, werden selber viel bewertet, wenn das sozusagen face-to-face ist und Sie dem anderen ins Gesicht gucken können, dann können Sie das Feedback annehmen. Das ist im Internet ja nicht. Man weiß nicht, was da für ein Gesicht hintersteht.
Genau, man weiß es nicht und wenn mir jemand gegenübersteht, ich kann den Unterton hören, ich kann die Augen sehen, ich kann das ganze Gesicht sehen, ich kann die Körpersprache sehen und das alles hilft, mitzubekommen, werde ich da gerade jetzt verarscht, werde ich belogen oder meint es da wirklich jemand von Herzen und ehrlich.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin Biggie Wanninger. Biggie Wanninger, Sie leben ein intensives Leben, in dem Arbeit eine große Rolle spielt. Sie sagen, oh, andere Leute müssen auch arbeiten. Ich will das hier gar nicht irgendwie groß zur Diskussion stellen. Wenn ich auf Ihre Biografie schaue, müssen Sie schon immer eine von den vielbeschäftigten gewesen sein. Sie haben einen zweiten Bildungsweg gemacht, dann haben Sie studiert und nebenbei Schauspielschule gemacht. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach, ist das normal für Sie, viel zu arbeiten?
Ich arbeite in Stoßzeiten viel. Hm. Ich arbeite nicht das ganze Jahr über viel. Das konzentriert sich dann auf einige Monate im Jahr und den Rest des Jahres. Der ist sehr gemütlich. Ah. Den kann ich mir auch selber aussuchen, wie ich den gestalte, zum großen Teil.
Das ist mehr so Säen und Ernten. In der Erntezeit haben Sie gut zu tun.
Genau. Und in der anderen Zeit, dann gibt es dann manchmal Hörfunkanfragen. Oder ich habe ja auch mit der Anne Rixmann zusammengespielt. Über, glaube ich, 10 oder 12 Jahre haben wir zusammengespielt. Was jetzt leider zu Ende ist, weil wir andere Wege auch gehen wollen oder auch mal sagt, so jetzt ist auch mal gut, damit Platz für andere Sachen sind. Also ich bin keine Workaholikerin. Das kann ich definitiv von mir sagen.
Okay, aber Sie sind es schon auch gewöhnt, weil dann haben Sie so einen Halbsatz gesagt, dass Sie einfach auch im Studium gut, also noch daneben arbeiten konnten. Aber wenn man studiert und eine Schauspielschule macht und sich das Studium finanziert, hat man gut zu tun.
Ja, hat man gut zu tun, aber ich muss dann auch ehrlicherweise sagen, ich habe dann, während ich auf der Schauspielschule war, habe ich dann mal bei meinem Studium, habe ich mich nur auf Gesangsunterricht, Klavierunterricht, Malen. Also die praktischen Fächer, die schönen Dinge, habe ich mir ausgesucht und habe das der andere ruhen lassen, bis ich dann die Schauspielausbildung abgebrochen habe oder zu Ende gemacht habe und habe dann das Studium zu Ende gemacht. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich überarbeite, nie. Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil ich eigentlich immer Spaß hatte an den Sachen, die ich gemacht habe. Selbst wenn ich in einem Büro saß und nur getippt habe, habe ich gedacht, ja, das ist doch super, dass ich das jetzt machen kann, weil es hatte für mich immer einen Nutzen. Mhm. Also mittlerweile habe ich begriffen, dass ich all das, was ich an Ausbildungen gemacht habe oder was ich überhaupt gemacht habe, dass sich das ja wie ein Mosaikpuzzle zusammensetzt und daraus eine sehr, also für mich ein sehr befriedigendes Arbeitsleben und Leben ergeben hat.
Also wenn wir jetzt so ein bisschen chronologisch gucken, sind wir an der Stelle, wo Sie nachdem Sie halt nochmal viel nachgedacht hatten über das Wirtschaftssystem und alles Mögliche, wollten Sie nicht mehr Wirtschaft unterrichten, sondern Sie wollten eben Musik und Kunst unterrichten, richtig?
Genau, das hat sich aufgrund meiner Mitgliedschaft in dieser politischen Songgruppe und auch in einem Gewerkschaftschor, wo ich eben sehr viel gesungen habe und wo ich die Möglichkeit hatte, mich auszudrücken, glaube ich, da war klar, dass das mein Weg ist, mich in irgendeiner Art und Weise künstlerisch auszudrücken.
Das war aber erst ja noch verbunden mit dem Wunsch, Lehrerin zu werden.
Ja, hätte ich auch schön gefunden, mit Kindern zu arbeiten. Aber mein Problem war, dass ich dachte, nein, ich will nicht jemand sein, der ein Curriculum durchdrückt, der die Kinder irgendwie in eine bestimmte Richtung. Und ich mochte das nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe ja viele Jahre habe ich ja auch Kulturseminare gegeben. Da sind die Leute alle freiwillig zu mir gekommen. Und das macht mir große Freude, wenn Leute freiwillig zu mir kommen und mit mir gemeinsam eine Zeit verbringen, wo wir uns gegenseitig befruchten.
Und nicht den Farbenkreis mit Wassermalfarben im 6. Schuljahr hinkriegen müssen auf dem Papier, was sich wellt und verläuft und nicht schön wird.
Genau. Also daher war meine Entscheidung, glaube ich, sehr richtig. Ich glaube zwar, dass ich eine gute Lehrerin geworden wäre, aber nicht in so einem System, wo auch ein gewisser Druck herrscht.
Nun ist Lehrerin etwas, wo man in einem System ist, ja, wo man aber auch irgendwie weiß, man bekommt sein Geld und man kann Ferien machen oder Urlaub machen. Sie haben sich dann ja entschieden, freie Künstlerin zu werden. Haben Sie je Angst gehabt, dass das schwierig dann ist, für das Einkommen zu sorgen?
Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich weiß nicht, woher ich diese Zuversicht hatte, aber irgendwie wusste ich immer, was ich nicht wollte. Und dann haben sich Dinge erschlossen, haben sich Türen aufgetan, wo ich dann durchgegangen bin. Und ich habe bis heute, glaube ich, selbst wenn ich heute nicht mehr bei der Stunksitzung wäre, ich würde mir andere Türen öffnen, die ich durchgehen kann. Und diese Unsicherheit, wo viele Leute Angst vor haben, ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, warum.
Biggi Wanninger, heute zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Wir haben schon darüber gesprochen, als Sie, Biggi Wanninger, das erste Mal die Stunksitzung gesehen haben und einiges fanden, wo Sie dachten, kann man vielleicht besser machen, aber auch eine Nummer gesehen haben, die super komisch war. Sie haben dann 3 Jahre lang erst hinter der Bühne, dann 3 Jahre auf der Bühne Stunksitzung gemacht und dann wurde die Präsidentenstelle frei. Und da will ich hin, denn es gibt ja ganz viele Domänen, die bis heute definitiv männerdominiert sind. Karneval gehört dazu, Kabarett gehört auch dazu. Ja, jetzt kommen Kabarett und Karneval zusammen. Wie schwer war es denn oder wie leicht war es, diese Stelle zu bekommen als Frau?
Das war überhaupt nicht schwer.
Ehrlich?
Weil die Stunktruppe ist... ist ein sehr demokratischer Haufen, ein sehr
ein Kollektiv,
wo kein frauenfeindliches Kollektiv. Und es geht dann darum, wer hatte Lust und wer und wem hat man das Vertrauen ausgesprochen, dass er es kann oder sie es kann. Und ich habe dann ich habe mich beworben, ich habe gesagt, ich hätte wohl Spaß daran, weil ich auch gerne neue Herausforderungen annehme. Und ich habe dann eine kleine Moderation vorbereitet und weil ich gesagt habe, nein, ich habe gesagt, ihr müsst nicht die Katze im Sack kaufen. Ja. Man kannte mich als Schauspielerin auf der Bühne, ist aber ein Stück weit was anderes, wie wenn ich einen ganzen Abend moderiere. Und ich habe dann gesagt, ich mache das, ich schreibe euch eine kleine Moderation und dann bitte guckt es euch an, ob es geht. Ich wollte es ja auch selber wissen. Und dann habe ich das gemacht und dann gab es, da war eigentlich so, ja, mach es.
Also es war gar nicht irgendwie, dass jetzt 2 Männer da standen und auch gerne gehabt hätten und man dann einfach
es gab noch 2, 3 andere, glaube ich, die auch im Gespräch waren, wo man sich überlegt hat. Aber letztendlich, es war kein Thema, ob es eine Frau oder ein Mann sein muss.
Okay. Was gehört ja auch dazu, das beobachte ich, dass das eher selten ist, dass eine Frau sagt, ich habe Lust, das zu machen. Und guckt euch das an, also dass sozusagen ja auch von ihrer Seite das kam, ich bewerbe mich. Ich erlebe Frauen oft so, dass sie erstmal sagen, ja, wenn mich jemand vorschlägt oder wenn mir das jemand zutraut oder so, so war das ja nicht. Sie haben auch einfach gesagt, ich möchte es machen.
Ja, ich habe aber selber auch Phasen in meinem Leben, wo ich immer darauf gewartet habe, dass mich jemand an die Hand nimmt. Die habe ich dann Gott sei Dank irgendwie überwunden, weil ich auch eine Zeit lang allein auf eigenen Füßen stehen musste und gelernt habe, ohne eine Krücke, also sprich ohne einen Mann an meiner Seite, das hinzubekommen. Und das, glaube ich, hat mir Selbstvertrauen gegeben. Und mein jetziger Mann jetzt an meiner Seite ist auch jemand, der mich sehr unterstützt, der mich von nichts abhält, der nicht sagt, oh nee, mach das nicht und tu dieses nicht, sondern der mit mir auch dann gemeinsam überlegt, ist das der richtige Weg? Aber ich fühle mich nicht eingeengt. Und ich glaube, dieses Gefühl, auch nicht eingeengt zu sein, gibt mir die Möglichkeit oder gibt mir den Mut oder das Selbstvertrauen zu sagen, ich möchte das gerne machen. Und das würde ich, glaube ich, nicht tun. Wenn ich nicht selber das Gefühl habe, dass ich das hinkriege, würde ich das nicht machen. Ich würde nicht, das mache ich nicht. Also ich begebe mich nicht auf sehr unsicheres Terrain.
Was war denn in dieser Situation 1999 das, was Sie gelockt hat, wo Sie Lust drauf hatten, an diesem Job, was es ist, den Abend zu moderieren?
Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass ich in der Position eigenverantwortlich sagen kann, das sind meine Themen, die würde ich gerne moderieren, die würde ich gerne anpacken. Ich hatte aber immer von Anfang an auch Autoren an meiner Seite, weil man muss nicht alles können. Ich bezeichne mich höchstens als Co-Autorin oder Ideenmitgeberin und auch ich kann auch Texte korrigieren und für mich ins richtige Lot bringen. Aber das hat mich, glaube ich, gereizt, dass ich da alleine was machen konnte.
Und im Unterschied...
Trotzdem im Kollektiv, natürlich auch immer in Absprache mit meinen Kollegen, aber
was alleine? Durch den Abend führen, Akzente setzen, was alleine machen? Was Sie als Schauspielerin in der Nummer, kann man ja auch viel ausdrücken. Also durch den Abend führen, das Zusammenbinden, ja, Haltung beziehen oder...
Ich glaube ja, Verschiedenes. Einmal Haltung, Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen, die man nicht unbedingt immer in Sketchen machen kann. Den ganzen Abend da zu sein, mit den Leuten auch sehr persönlich, weil ich glaube, ich bin eine sehr persönliche Präsidentin. Mhm. Ne? Mit den Leuten nett zu reden, sie einzuladen, da mit uns zusammen einen schönen Abend zu verbringen. Mhm. Ich glaube, das war so die Herausforderung und das macht mir bis heute Spaß.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Biggi Wanninger, unter anderem Präsidentin der Stunk-Sitzung in Köln. Das hat viel mit Kult und Kabarett zu tun. Biggi Wanninger, ein Jahr ist der schreckliche Terroranschlag auf die Karikaturzeitschrift Charlie Hebdo jetzt her. Vorher schon haben viele Medienschaffende Angst vor islamistischen Fundamentalisten gehabt und entsprechend erstmal gedacht, bevor sie irgendwas gedruckt oder gesendet haben. Und nach diesem Anschlag habe ich auch viele Kabarettisten laut nachdenken hören, sie würden jetzt sehr genau abwägen, wie weit sie gehen. Sie bringen immer wieder Dinge über den IS oder IS-Kämpfer und ich habe gelesen, dass in dieser Session sie eine Nummer haben, wo es um IS-Kämpfer geht. Da stand irgendwo, die RTL-Supernanny schickt einen der Kämpfer auf die stille Treppe. Gibt es dann in Ihrem Kollektiv vorher Debatten, ob das gefährlich werden könnte?
Ja, klar. Also wir reden ja sowieso viel über unsere Nummern, wie wir sie präsentieren wollen, ob die inhaltlich vertretbar sind. Und bei dem Thema natürlich ganz besonders auch. Und als diese Anschläge auf Charlie Hebdo waren, da waren wir alle wir waren alle sehr erschüttert. Wir haben auch eine Zeit lang gebraucht, um zu wissen, wie wir jetzt darauf reagieren. Zu der Zeit hatten wir eine Nummer auf der Bühne, wo es einen Frühschoppen im Himmel gab, mit Schollatur, mit Loki Schmidt, mit Allah und Gott.
Und Werner Höfer.
Und natürlich, Werner Höfer, selbstverständlich. Zum internationalen Frühschoppen gehörte Werner Höfer dazu. Und die haben darüber debattiert, was eigentlich unten auf der Erde los ist mit den religiösen Fanatisten. Und wir sind dann hingegangen und haben Allah zeigen lassen, Je suis Charlie. Und das wurde von den Zuschauern sehr, also wir waren uns alle einig, glaube ich, im Saal und auch die Schauspieler auf der Bühne, wir können nicht zurückweichen.
Das fand ich auch, also diesen Sketch mit Gott und Allah, das war auch so, dass sich sowohl Gott als auch Allah ein bisschen darum konkurriert haben, das kann doch nicht sein, diese Menschen, also genau. Es kann doch nicht sein, was sie da machen. Und Allah sagte völlig verzweifelt, jetzt haben sie 17 Menschen umgebracht und das in meinem Namen. Also ja. So, dass sie an dieser Stelle halt wirklich sehr humanistisch, also einfach sehr humanistisches Gedankengut in meinem.
Ja, ich glaube sowieso, dass die Stunk-Sitzung in ihrer Gesamtheit, also die Menschen, die da arbeiten, dass wir grundsätzlich sehr humanistisch sind und sehr humanistisch denken. Und wir haben uns auch für dieses Jahr nach den Anschlägen von Paris, haben wir auch überlegt, wir haben ja wieder eine Nummer, die auch sich über die IS-Kämpfer lustig macht. Auch da haben wir natürlich lange überlegt, was tun wir? Wollen wir das? Machen wir das? Und wir sind dann hingegangen, haben auch lange gesprochen, wir haben unser Sicherheitskonzept überprüft, was auch völlig, also was ich sehr, sehr, sehr selbstverständlich finde, dass wir getan haben. Und wir haben die Sicherheit erhöht, weil auch die Zuschauer nachgefragt haben zum Teil, wie ist das jetzt bei euch? Wir machen Taschenkontrollen, die wir vorher nicht gemacht haben. Aber ein Zurückweichen, das geht nicht. Und Angst ist natürlich hat man Angst. Das ist auch nachvollziehbar. Aber die Angst darf einen nicht im Kopf regieren, weil dann weicht man zurück. Und außerdem glaube ich, dass wir uns sowieso daran gewöhnen müssen, dass das, was überall sonst in der Welt passiert, an schrecklichen Dingen, an Armut, an ich weiß nicht was allem, auch bei uns irgendwann ankommt. Also wir sind davor, glaube ich, nicht wirklich geschützt.
Also zu der Angst habe ich...
Ich meine, das dauert natürlich, bis man sich daran gewöhnt hat. Das geht auch nicht so schnell. Aber ich glaube, und vor allen Dingen dazu kommt noch, dass wenn man in so einem großen Kollektiv ist wie die Stunk-Sitzung, man empfindet einen Schutz durch die Gruppe.
Also das hört sich ein bisschen so an, was ich Anfang des Jahres gelesen habe, wo dann jemand sagt, Angst, es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Es geht darum, die Angst mit viel Mut auszuhalten. Das ist
ein sehr schöner Satz.
Ja, das ist einfach, dass sie einfach sagen, nein, wir haben Angst und wir haben Mut, wir machen es weiter. Darin können sie auch ein Vorbild sein.
Ja, im letzten Jahr nach Charlie Hebdo, da war ich richtig sauer. Ich war so stinkig. Ich war richtig stinkig und da hatte ich keine Angst. Nach Paris war es anders, weil es weil es wahllos war.
Genau.
Es war kein zielgerichteter Terroranschlag. Da war mein Gefühl anders.
Nun ist die Stunksitzung ja nicht so, was manche Menschen sagen. Also Satire mag ja alles dürfen, aber bei Religion hört Satire auf. Also es hat zum Beispiel ein Jahr gegeben, wo der WDR eine Szene vor der Ausstrahlung rausgeschnitten hat. Da ging es darum, dass Jesus mit einem Segway fährt und der fand eben, das müsste an der Stelle aufhören. Sie als Stunksitzer sagen, auch wenn es um Religion geht, hört Satire nicht auf.
Ja, weil ich finde Satire betrifft alle Dinge, die im Leben stattfinden. Und da gehört Religion dazu. Da gehören auch Veganer dazu, da gehören Politiker dazu. Also alles, was das Leben ausmacht, finde ich, darf Satire aufs Korn nehmen. Wie weit man geht, ist eine andere Frage. Es gibt auch, manchmal schießt man auch das Ziel hinaus. Aber auch das gehört zum Leben.
Woran merken Sie das, wenn die Verletzung zu groß ist auf der anderen Seite? Oder wann sagen Sie, da haben wir übers Ziel hinausgeschossen?
Na, im Moment fällt mir eigentlich gar nicht ein, wo wir wirklich übers Ziel hinausgeschossen haben. Das ist ja immer aus der Sicht des anderen betrachtet. Mhm. Wenn der sagt, boah, ihr habt übers Ziel hinausgeschossen, kann ich sagen, wenn du das so siehst, hast du jedes Recht der Welt dazu, das so zu sehen.
Unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen ist Biggi Wanninger. Ich glaube, wir haben jetzt die ein oder andere Facette skizziert, Biggi Wanninger, von Ihnen. Ich habe schon so oft gesagt, Sängerin, Schauspielerin, Kabarettistin, Präsidentin der Stunksitzung. Aber wir haben trotzdem ist noch ganz viel Biggi Wanninger, über das wir nicht gesprochen haben. Zum Beispiel nicht über die Musikerin Biggi Wanninger, außer mal am Anfang im Fragebogen. Sie haben ein Trio, mit dem machen Sie angejazzten Pop oder angepoppten Jazz, so nennen Sie das. Und das ist wahrscheinlich genau das, was der Name sagt, oder? Dieses Trio der Musik?
Genau, das ist das, was der Name sagt.
Also angejazzter Pop.
Ja, angejazzter Pop und angepoppter Jazz und Just for Fun. Mhm. Das war uns ganz wichtig, weil der Gitarrist ist mein Mann und aus der Nachbarschaft ist der Bassist. Wir wohnen halt eng beieinander und da gab es die Gelegenheit, weil wir bei uns in der Straße ganz oft auch eigentlich seit vielen Jahren, seitdem wir da wohnen, einmal im Jahr einen Septembermarkt machen, wo auch Live-Musik stattfindet. Und wir haben ja auch seit 6 Jahren oder 5 Jahren den kleinsten Karnevalszug Kölns. Da spielen wir auch, weil in der Straße wohnen ganz viele Musiker. Und es war halt die Gelegenheit, jetzt mal zu sagen, weil ich ja mein Leben lang eigentlich schon singe, ne? Seitdem ich 14 bin, singe ich immer irgendwie und irgendwo. Eine Zeit lang war es ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil ich ja mehr auf der Bühne stand und geschauspielert habe oder als Sprecherin gearbeitet habe. Und irgendwann kam mein Mann und sagte, Mensch, Biggi, können wir nicht mal wieder zusammen? So, und dann habe ich gesagt, ja, super. Und seitdem machen wir das. Und zwischendurch singe ich sogar mit der Paulus Big Band aus Delbrück und habe demnächst ein Konzert in der Comedia mit der Atlanta Jazz Band. Weil das ist so meine, was ich eben schon mal sagte, Singen ist so ein ganz direkter Ausdruck der Seele, ohne Rolle, ohne ein Kostüm, ohne eine Maske. Und das ist was mir große Freude bereitet.
Und es gibt noch etwas, über das, was wir nur gestreift haben, das ist nämlich das Malen. Und Sie im Fragebogen haben Sie gesagt, ja, also das mit der Musik, das ist ohne Rolle, aber das mit dem Malen, das ist Seele pur. Da sind Sie dann ja auch alleine, da ist auch kein anderer mehr dabei.
Ja, das ist dann nochmal eine andere. Also das Singen vor Publikum ist, da stülpe ich wirklich mein Inneres nach außen. Da habe ich Publikum. Wenn ich male, habe ich erstmal gar kein Publikum. Das mache ich für mich. Und da habe ich so eine Reihe, die heißt für mich der gestaltete Zufall. Und ich arbeite seit 2002, glaube ich, habe ich das erste Bild auf dem Computer gemalt und habe die Augen geschlossen und wild irgendwie.
Auf dem Computer gemalt?
Ja, ich male auf dem Computer.
Und nachher ist davor es aber nicht der Bildschirm.
Nein, danach habe ich dann, während meines Studiums natürlich, ich habe Aktzeichen gemalt, ich habe mit Pinsel, aber diese Arbeit, die ich im Moment mache, die finden nur auf dem Computer statt. Mhm. Ich schließe meine Augen und fahre mit dem Finger über das Touchpad und dann mache ich die Augen auf und sehe, was ist da. Ah. Und dann ergänze ich das. Das mache ich mit der gestaltete Zufall.
Okay.
Und das mache ich seit fast 14 Jahren jetzt. Und das mache ich so zwischendurch, wenn ich mal mein Hirn abschalten möchte, wenn ich mal über nichts nachdenken möchte, außer das, was ich gerade tue. Und da guckt auch keiner zu. Das mache ich für mich. Wobei ich jetzt sagen muss, also ein guter Freund hat gesagt, Biggie, mach da was mit. Und ich habe eine kleine Ausstellung gehabt, genau, wo man mir Kinderbilder zur Verfügung gestellt hat, weil ich das schon mit meiner kleinen Freundin Ilara gemacht habe. Die hat gemalt und ich habe geguckt, was inspiriert mich daran und habe sie dann ergänzt, weitergemalt und da hatten wir jetzt eine kleine Ausstellung in einer Galerie. Und das macht großen Spaß, weil das was ganz anderes ist wieder.
Und es ist etwas, schlagen Sie mich, ich wüsste jetzt nicht mehr, wo ich das gefunden habe, in der Vorbereitung habe ich das in irgendeinem Interview gefunden, wo Sie gesagt haben, das Malen und so zu malen könnte auch eine Perspektive sein für das Leben nach dem Leben in der Öffentlichkeit.
Ja, ich habe das angefangen aus Spaß und das ist ja was ich nun wirklich immer machen kann. Weil irgendwann, ich weiß es nicht genau, wann es sein wird, weil wir bei der Stundensitzung, wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, jeder macht es so lange, wie er möchte oder wie sie es möchte. Und wenn ich jetzt in 5 Jahren sage, boah, ich habe keine Lust mehr oder ich will nicht mehr oder ich muss jetzt mal was ganz anderes machen, dann weiß ich kann auf jeden Fall malen, mich so ausdrücken. Wobei ich auch sagen muss, ich habe keine Planung für mein weiteres Leben.
Gibt es denn noch sowas wie einen Traum, der offen ist, der noch ins Leben kommen möchte?
Ich würde gerne mal längere Zeit verreisen.
Okay.
Aber irgendwie komme ich da nicht zu.
Oh, so zwischen Aschermittwoch und dem
zwischen
11.
Aschermittwoch und dem nächsten,
den
nächsten
dem 11.11.
Ja.
Ist ein bisschen Zeit.
Also das ist ein Wunsch von mir, noch irgendwie mal um die Welt zu reisen.
Biggie Wanninger, ja. Dann wünsche ich mir, dass ich Postkarten bekomme.
Ach so.
Von einer Weltreise. So sagen wir alle 6 Wochen.
Per Hand geschrieben?
Ja, bitte. Ich lebe sehr analog. Ich mag Postkarten.
Also, ich guck mal, dann würde ich es vielleicht für Sie machen, dass ich auf Weltreise gehe, weil ich fand das sehr angenehm mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie das gemacht
haben. Gern geschehen.
Vielen Dank allen, die eingeschaltet haben und zugehört haben. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass Sie ab und zu mal gelacht haben während dieser Sendung und dass da was Inspiratives dabei war, was Ihnen mit dem, was Sie gerade beschäftigt, weiterhilft. Und wenn es ist, dass die Angst dazugehört und dass es Mut braucht, die Angst auszuhalten. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Angela Krumpen.